Heute Morgen hatten wir schon in der Lektion über das Gericht Gottes gesprochen. Und mein Thema ist heute Gericht Gottes. Als ich die Predigt vorbereitet hatte, wusste ich nicht, dass ich gerade heute zum passenden Thema der Lektion auch die Predigt halten werde. Aber so passt es ja ganz gut. Und als Einleitungstext möchte ich mit euch 1. Mose 18, die Verse 22 bis 32 lesen. Und die Männer wandten ihr Angesicht und gingen nach Sodom. Aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn und trat zu ihm und sprach: Willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Es könnten vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein. Wolltest du die umbringen und dem Ort nicht vergeben um 50 Gerechter willen, die darin wären? Das sei ferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten mit den Gottlosen, sodass der Gerechte wäre gleich wie der Gottlose. Das sei ferne von dir. Sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten? Der Herr sprach: Finde ich 50 Gerechte zu Sodom in der Stadt, so will ich um ihretwillen den ganzen Ort vergeben. Abraham antwortete und sprach: Ach siehe, ich habe mich unterwunden zu reden mit dem Herrn, wiewohl ich Erde und Asche bin. Es könnten vielleicht 5 weniger als 50 Gerechte darin sein. Wolltest du denn die ganze Stadt verderben um der 5 willen? Er sprach: Finde ich darin 45, so will ich sie nicht verderben. Und er fuhr fort mit ihm zu reden und sprach: Man könnte vielleicht 40 darin finden. Er aber sprach: Ich will ihnen nichts tun um der 40 willen. Abraham sprach: Zürne nicht, Herr, dass ich noch mehr rede. Man könnte vielleicht 30 darin finden. Er aber sprach: Finde ich 30 darin, so will ich ihnen nichts tun. Und er sprach: Ach siehe, ich habe mich unterwunden, mit dem Herrn zu reden. Man könnte vielleicht 20 darin finden. Er antwortete: Ich will sie nicht verderben um der 20 willen. Und er sprach: Ach, zürne nicht, Herr, dass ich dir noch einmal rede. Man könnte vielleicht 10 darin finden. Er aber sprach: Ich will sie nicht verderben um der 10 willen. Und der Herr ging weg, nachdem er aufgehört hatte, mit Abraham zu reden, und Abraham kehrte wieder um an seinen Ort. Liebe Gemeinde, heute Morgen geht es um die ganz klare und wichtige biblische Lehre über Grundlagen christlichen Glaubens. Und so möchte ich auf 3 Punkte dieses Bibeltextes eingehen. Erstens um das Gericht Gottes, zweitens um die Gerechtigkeit Gottes, drittens um die Gnade Gottes. Das Erste, worum es um diesen Predigttext geht, ist das Gericht Gottes. Gott schaut auf das Treiben in Sodom und er kündigt an, dort ein Gericht zu vollstrecken. Abraham weiß davon und tritt mit Gott ins Gespräch. Er möchte Fürbitte für die Menschen in Sodom leisten. Es geht in diesem Predigttext um das Gericht Gottes, mit einem Gott, der mit uns ins Gericht will. Viele Christen, auch in unseren Gemeinden, leben heutzutage in der Vorstellung, wir könnten Gott auf Augenhöhe begegnen, wie bei einem Partner oder einem Freund, der uns manchmal ein Ja und manchmal auch ein Nein sagt, wenn es um unsere persönlichen Fehler geht. Aber wir wollen vielleicht die Realität nicht wahrhaben. Es ist unangenehm, über Fehler zu sprechen, und ein ausgehandelter Kompromiss wäre doch besser. Ist das nicht so? Um das auf Gott zu übertragen, wäre es eine irrsinnige Vorstellung, Gott als solchen Partner zu sehen, um mit ihm bestimmen zu können, was wir dürfen oder nicht. Das ist ein lebensgefährlicher Irrtum, denn der Gott der Bibel, der allmächtige Gott, der Vater, ist eben Herr über unser Leben. Gott ist nicht nur Schöpfer, er ist auch Richter. Das wird in der Bibel immer wieder deutlich. Schon zu Zeiten Noahs hat er die ganze Welt gerichtet. Bis auf 8 Menschen rottete er die ganze Erde aus. Er sprach sein Gerichtsurteil. Über Israel richtete er, als sie sich immer wieder von ihm abwendeten. Da ließ er seinen eigenen Tempel zerstören. Das Volk Israel musste in Exil, musste viel Leid ertragen, weil sie sich von ihm abgekehrt hatten. Es gibt die Beispiele Sodom und Gomorra. Sodom haben wir ja gerade gelesen. Und der reiche Mann und der arme Lazarus. Und es gibt viele weitere Beispiele in der Bibel. Auch wir, die wir hier heute sitzen, unterliegen dem Gericht Gottes. Da wollen wir uns nichts vormachen. Dieses Gericht kommt am Ende der Welt auf uns zu. Wir können das in Offenbarung 14 und 20 nachlesen. Ich habe auf der Folie einige Texte hier mal angedeutet, die ihr gerne zu Hause mal nachlesen könnt. Es werden sich die Gräber zum Gericht öffnen. Es werden alle Menschen gerichtet, ob sie zu Jesus gefunden haben oder auch nicht. Alle werden gerichtet. Nur diejenigen, die Jesus angenommen haben, müssen nicht in das Totengericht hinein. Die Bibel spricht von diesem Gericht, wo alle Werke vor Gott in der Ewigkeit offenbar werden und wir Rechenschaft geben müssen über jedes unnütze Wort, was wir gesprochen haben. Wir müssen Rechenschaft geben über unser Bankkonto, über unsere Zeit, über unseren Zorn, über all die Dinge, die wir getan haben oder unterlassen haben. Da werden wir nur beschämt nach unten auf den Boden schauen können. Ich gehöre auch dazu. Wir können nur auf unseren Fürsprecher hoffen und ihm vertrauen, dass er uns vertritt. Wir alle laufen auf das Gericht Gottes zu. Das ist allerdings etwas, was in den Kirchen, auch manchmal in unseren Gemeinden, nicht mehr so gerne gehört wird. Das möchte man am liebsten aus der Bibel herausstreichen. Man hört viel lieber sanfte und angenehme Botschaften. So wird vielfach nur noch über die Liebe Gottes gesprochen. Du musst die Liebe Gottes annehmen, dann bist du frei. Oft ist das Wichtigste. Du musst nur die Liebe annehmen. Hören wir das nicht sehr häufig? Aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt auch die andere Botschaft in der Bibel, nämlich das Gericht Gottes. Nur wenn ich das Gericht Gottes wirklich klar vor meinen Augen habe, verstehe ich erstmal, was die Liebe Gottes in meinem Leben bedeutet. Auch ich habe in meinem Leben gespürt, wie Jesus mir eine neue Chance gab, um mein Leben zu ordnen und nach der Sündenvergebung wieder neu anfangen zu können. Man muss ehrlich zu sich selber sein, sonst kann Gottes Geist nicht wirken. Wenn ich nicht ehrlich bin, dann mache ich mich schuldig, weil ich dann Stücke aus der Bibel herausschneide. Das müssen wir immer wieder vor Augen haben, dass es ein Gericht Gottes gibt. Und diese Botschaft gilt nicht nur für Menschen, die Jesus lieben und kennengelernt haben. Auch wir müssen als wiedergeborene Menschen uns das immer wieder sagen. Die ganze Menschheit muss sich vor unserem Herrn verantworten, für das, was wir getan haben oder was wir unterlassen haben. Liebe Geschwister, wenn ich über die Autobahn fahre und ich weiß, in 2 Kilometer kommt ein Blitzer und die Kamera ist scharf gestellt, dann weiß ich, es ist doch wohl besser, wenn ich mich an das Tempolimit von 100 Kilometer dann halte. Sonst kommt irgendwann ein Schreiben ins Haus mit der Aufstellung der Punkte und der Höhe des Bußgeldes. Das haben bestimmt schon einige erfahren. Ich gehöre auch dazu. Auf Verkehrsregeln können wir uns einstellen. Es gibt aber am Ende unserer Tage auch für uns Wiedergeborene den Tag, wo wir vor Gott treten müssen. Da werden wir zur Verantwortung gezogen. Genauso wie für die 30 Kilometer, die ich zu schnell gefahren bin. Wir werden als Wiedergeborene zwar nicht mehr verurteilt, aber wir müssen uns vor diesem allmächtigen Richter verantworten. Und deshalb finde ich es wichtig, auch über dieses Gericht zu sprechen. Und auch für die Gemeinde ist es wichtig, immer wieder darüber nachzudenken. Für euch und für mich ist es wichtig, alle Zeit zu wissen, dass wir als wiedergeborene Menschen nicht in das zweite Gericht Gottes kommen. Wir werden sogar, wie es in der Bibel heißt, mit Jesus zu Gericht sitzen, weil wir eins mit ihm sind. Aber wir alle müssen in das Endgericht. So viel über den ersten Punkt der Predigt, das Gericht Gottes. Wir kommen zum zweiten, worum es in dieser Predigtext geht. Es ist die Gerechtigkeit Gottes. Abraham appelliert hier an die Gerechtigkeit Gottes. Erinnert ihr euch an den Eingangstext? Ist es nicht anmaßend, wie Abraham mit Gott hier gegenübergetreten ist, was er sich herausgenommen hat? Als ich über diesen Text nachdachte, war ich verwundert, wie er sich als Mensch gegenüber Gott verhält. Hatte er vergessen, dass er Gott vor sich hatte? Nein, das hatte Abraham auch selber gemerkt. Immer wieder, wenn er mit Gott an seine Gerechtigkeit erinnerte, dann sagte er ja, Herr, ich nehme es mir heraus. Ich bin nur Erde und Asche. Also er machte sich ganz klein. Abraham war dabei sehr demütig. Und trotzdem tut er etwas, was für uns unmöglich erscheint. Er, der ungerechte Mensch, erinnert den Gerechten an seine Gerechtigkeit. Und die Antworten, die er bekommt, sind ja immer wieder gleichlautend. Wenn da irgendwas wäre in Sodom, selbst bei 50, bei 45, bei 40, bis zu 10 herunter, ich würde die Menschen nicht vernichten. Er versucht mit Gott zu feilschen. Diese Geschichte ist ja überschrieben in der Bibel, Fürbitte Abrahams für Sodom. Das ist ein Feilschen, was Abraham macht. Aber mit Gott kann man nicht falschen, weil Gott in seinem Urteil treu und gerecht ist. Wenn man das Alte Testament auf Hebräisch liest, heißt es immer wieder Jahwe der Gerechte, Gott der Gerechte. Das ist das, was Gott zugesprochen wird. Gott ist gerecht in all seinem Tun und Handeln. Und dass er Sodom und Gomorra vernichtet hat, das war nur gerecht. Gott ist gerecht. Gott macht keine Fehler. Auch wenn wir Menschen das manchmal nicht verstehen. Auch wenn das manchmal schwer und krumm erscheint. Die Hiob-Geschichte erzählt davon, wie ein Mensch fast verzweifelt, weil so viel Elend über ihn hereinbricht und er fast die ganze Familie verloren hätte. Aber das Ende des Hiobsbuches berichtet davon und gibt die Antwort, dass Hiob tatsächlich zu dieser großen Erkenntnis kommt, dass Gott keine Fehler macht. Er ist gerecht. Das zeigt sich auch hier in diesem Nachdenken. Abraham handelt hinunter bis zu der Zahl 10. Er fängt bei 55 an und hört bei 10 auf. Da denken wir Westeuropäer und als Deutsche, jetzt müsste er eigentlich auch von 5 und 1 sprechen. Aber wir müssen wissen, dass im jüdischen Kontext die kleinste Einheit einer Zahl 10 war. Als Beispiel, ein Synagogengottesdienst kann nur dann stattfinden, wenn mindestens 10 religionsmündige Männer, man spricht von Männern, da sind. Also hat Abraham hier bis zur kleinsten Einheit heruntergehandelt. Und Gott hat ihm zugesagt, jawohl für 10, wenn die kleinste Einheit da wäre, würde ich die ganze Stadt nicht vernichten. Und dann geht Abraham weg. Aber Gott macht noch mehr in seiner Gerechtigkeit. Er holt nicht die kleinste Einheit 10 Männer, er geht hin und holt einen Mann aus der Stadt heraus. Er holt nämlich Lot heraus. Deswegen der Kontext 10 Männer im Jüdischen, also ein Mann jetzt Lot. Den verschont er. Das lesen wir in Kapitel 19. Den einen holt er heraus. Diese Zahl ist noch viel kleiner. Gott denkt viel kleiner, als Abraham sich das vorstellen kann. Obwohl, und jetzt kommt es, dieser Lot auch nicht gerecht ist und seine Frau und die beiden Kinder. Das könnt ihr nachlesen, 1. Mose 19. Gott holt diese Menschen heraus, aber Lots Weib drehte sich entgegen des Gebotes Gottes um und erstarrt zur Salzsäule. Die Familie hat eine schlimme Geschichte. Die beiden Töchter betreiben Inzest mit ihrem Vater Lot. Das erzählt die Bibel ganz frei. Die treiben vor Gottes Gebot ein todeswürdiges Verbrechen. Auch hier keine gerechten Menschen. Aber bei denen war noch ein bisschen Glaube vorhanden. Das sieht Gott und er holt sie aus Sodom heraus. Aber eines wird in diesem Text deutlich. Wir ungerechten und fehlenden Menschen, wir können nicht mit Gott rechnen. Das funktioniert nicht. Gott ist der Gerechte, der absolut unfehlbare Gerechte. Und es ist eine Unverschämtheit, wenn sich Menschen anmaßen, Gott für irgendetwas ins Gericht zu nehmen. Theologen nennen das Theodizee. Die immerwährende Frage, warum lässt Gott das zu? Auch heute Morgen klang es in der Lektion ja an. Warum passiert das alles? Menschen fragen immer wieder, warum hat Gott das zugelassen? Auch so etwas wie Auschwitz oder die ganze Flüchtlingstragödie im Mittelmeer. Aber das hat nicht Gott gemacht. Dafür waren Menschen verantwortlich, wie für vieles, was hier auf Erden passiert. Gott wird für diese Straftaten, auch in Auschwitz, sein Strafgericht kommen lassen. Gott richtet nicht nur am Ende der Zeiten, wenn er wiederkommt, er greift auch heute schon teilweise ins Weltgeschehen ein. Aber in diesem Weltgeschehen, Gott, der gerecht und richtig handelt, für irgendetwas verantwortlich zu machen, das ist eine Unverschämtheit, die uns Menschen nicht zusteht. Und das gilt auch für alle Dinge des Lebens, auch für ein kleines Kind, welches an Krebs stirbt. Das ist nicht die Schuld Gottes. Das ist die Folge der Sünde. Aber weil Menschen ungerecht sind, weil Menschen fehlerhaft sind, passieren furchtbare Dinge. Erdbeben, Hungerskatastrophen, Flutkatastrophen und vieles mehr. Gott ist dafür nicht in Verantwortung zu ziehen, weil Gott der Gerechte ist. Jemand wusste um die Gerechtigkeit Gottes. Es war Martin Luther. Luther wusste, dass Gott gerecht ist. Er hatte nicht das Problem, dass er meinte, diesem Gott irgendetwas erklären zu können und zu müssen oder von diesem Gott eine Erklärung zu bekommen. Luther hatte nur eine Angst. Seine Angst war, dass er vor diesem gerechten Gott nicht bestehen könne. Und darum hat er immer wieder um eins gerungen, dass die Gerechtigkeit Gottes irgendwie im Leben stattfinden könne. Und er hat sich bemüht. Als Mensch war er wirklich ein Vorbild. Er hatte alle Bußregeln eingehalten, alle Gelübde dazu. Aber je mehr er getan hatte, desto verzweifelter wurde er. Bis er eines verstanden hatte. Ich als ungerechter Mensch kann vor dem gerechten Gott nur bestehen, wenn er mir seine Gerechtigkeit schenkt. Das versteht dann Luther in seinem Bibelstudium. Und bei seiner Übersetzung Römer 1, Vers 16, was ihr vorne seht, steht, dass die Gerechtigkeit Gottes nicht nur etwas ist, was Gott zu eigen ist, sondern dass es ein Geschenk an uns ist, in Jesus Christus. Gott, der Gerechte, schenkt uns Ungerechten die Gerechtigkeit in seinem Sohn, Jesus Christus. Und damit kommen wir zum dritten Punkt der Predigt, die Gnade Gottes. Auch in diesem Text geht es um die Gnade Gottes. Dass Abraham so unverschämt mit Gott sprechen durfte, das ist nur Gnade. Glaubt mir. Abraham wusste, dass er unverschämt gewesen war. Und wir merken es auch hier in diesem Text, wenn er so demütig vor Gott hintritt. Das ist nur Gnade, dass er das tun durfte. Diese Geschichte handelt von der Gnade Gottes. auch ein Kapitel später, als Lot dann von den Engeln aus Sodom herausgeführt wurde. Da bekennt Gott Lot das gnädige Handeln Gottes. Es ist nichts, was Lot verdient hätte. Das ist nur Gnade. Und wisst ihr, angesichts des Gerichtes Gottes, der erste Punkt, und der Gerechtigkeit Gottes, der zweite Punkt, den wir besprochen haben, wird uns Menschen immer wieder deutlich, dass das Wichtigste ist, worauf es ankommt. Auf die Gnade Gottes in Jesus Christus. Die Gnade Gottes ist das Wichtigste, das jener Prediger, jede Gemeindeleitung benötigt. Ja, die Gemeinde und jeder Mensch braucht diese Gnade. Paulus schreibt in 1. Korinther 15, ich bin der Geringste unter den Aposteln, der es nicht wert bin, dass ich Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Ich habe viel mehr gearbeitet als alle anderen, aber nicht ich, sondern Gnade Gottes ist, die in mir ist. Paulus war jemand, der genau wusste, dass das Wichtigste die Gnade Gottes ist. Die Gnade ist das, woraus allein Abraham weiter bestehen kann, der damit Gott richten will. Und darum ist es bei Paulus auch so, dass er jeden Brief mit dem Satz beendet, die Gnade unseres Herrn Jesus oder die Gnade Gottes sei mit euch. Jeder Brief von Paulus endet so, weil das Wichtigste ist. Es kommt auf die Gnade an. Nehmt doch bitte einmal eine Konkordanz zu Hause zur Hand und lest einmal nach, wo überall im Neuen Testament das Wort Gnade erwähnt wird. Übrigens hört die Bibel auch so auf. Ein Deutschlehrer hatte mal gesagt, wenn man ein Buch verstehen will, sollte man die erste Seite und die letzte Seite lesen. Dann hat man schon das Drittel des Buches verstanden. Bei der Bibel ist es ganz ähnlich. Das erste Buch Mose geht damit los. Der Herr schuf Himmel und Erde. Dieser erste Satz ist etwas ganz Wichtiges. Es gibt nur wichtige Sätze in der Bibel, aber dieser Satz ist etwas Besonderes. Der Herr schuf Himmel und Erde. Diesen Satz kennen die meisten Menschen. Aber der letzte Satz der Bibel, das ist auch ein ganz wichtiger Satz. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen. Liebe Schwestern und Brüder, mit wem die Gnade des Herrn Jesus nicht ist, der ist verloren. Hier in diesem Leben und auch in der Ewigkeit. Alles, was wir sind und haben, so wie Paulus das eben beschrieben hatte, so, das ist die Gnade Gottes. Dass wir heute Morgen in diesen Gottesdienst kommen konnten, dass du lebst, dass du diesen Tag erlebst, ist die Gnade des allmächtigen Geistes Gottes. Der der Herr dieser Welt ist, von dem du nicht gerecht sein kannst, vor dem ich nicht gerecht sein kann und der mit uns eines Tages richtet, der begegnet uns in Gnade. Alles das, was wir hier auf Erden erleben, unterliegt seinem Gnadenhandeln. Es ist etwas Wunderbares, aber es ist nichts gegen die Gnade, die er uns erwiesen hat durch Jesus Christus. Denn in Jesus Christus hat dieser zu Gericht sitzende Gott sein Gericht an sich selber vollstreckt, hat uns seine Gerechtigkeit zugesprochen. Ich möchte noch einen Text aus Römer 3, Vers 24 lesen. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Dadurch sind wir gerecht gesprochen. Nichts habe ich von mir aus dazu getan. Gar nichts. Das ist nur das Werk Jesu Christi, dass ich lebe, alles, was ich hier habe, vor allen Dingen, was mich erwartet in der Ewigkeit. Wenn ich meine Augen hier zumache, wenn der Herr mich abruft, ob es in Kürze ist, im nächsten Jahr, in 10 Jahren oder 50 Jahren, und ich dann auferweckt werde zum ewigen Leben. dann gehe ich da ein, ohne dass ich daran Verdienst gehabt habe. Das ist allein die Gnade Gottes. Zum Ende des Gottesdienstes werden wir das Lied 66 vom Pfarrer Krummacher singen. Stern, auf den ich schaue. Da heißt es im dritten und letzten Vers, denn mit neuen Klingen jaucht sich froh dir zu, nichts habe ich zu bringen, Herr, bist du. Wisst ihr, das ist das, was mir bei der Vorbereitung der Predigt neu deutlich geworden ist. Dass dieser zu Gericht sitzende Gott in seiner absoluten und vollkommenen Gerechtigkeit mir seine Gerechtigkeit aus Gnade schenkt. Und darüber bin ich ganz froh geworden. Und das wünsche ich euch auch, dieses Erleben, wenn ihr diesen Predigttext noch einmal zu Hause durchdenkt. Dass euch auch klar wird, dass wir erstens einen Gott haben, der zu Gericht sitzt, auch über unser Leben und vor dem wir zu verantworten haben. Dass es ein Gott ist, dem wir niemals gerecht sein können, weil er vollkommen und absolut gerecht ist. Aber dass es wir einen Gott haben, der uns in Jesus Christus gnädig ist und der uns hier in Gnade begegnet und der uns in Gnade annimmt und wir diesen Jesus Christus nachfolgen. Möge der Herr uns alles das schenken, dass wir seine Gnade in Jesus Christus stets im Herzen tragen. Amen. Wir singen jetzt noch zum Abschied des Gottes.